Ja, Erntedank ist eine ganz wunderbare Sache. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, was hat eigentlich Erntedank mit unserem Thema zu tun heute Morgen? Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Martin hat es schon ein bisschen eingeleitet, dass wir vor 10 Tagen dieses neue Thema angefangen haben im Bibelseminar. Das ist das Überthema Apostelgeschichte Leben aus der Kraft von Gott. Und das Buch der Apostelgeschichte ist ja schon ziemlich interessant, was man da sieht, was für eine Kraftwirkung das da ausgeht und wie die ersten Christen sich haben brauchen lassen. Das ist schon ziemlich speziell. Und ja, es ist einfach auch die Überzeugung, die dahinter steht, dass wir noch mehr erleben können mit Gott. Dass noch mehr möglich ist, als wir bis jetzt erfahren haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr jetzt einfach zufrieden seid mit dem Ist-Stand und denkt, jawohl, es ist ganz okay, ich hoffe nicht, dass es so ist. Und ich möchte euch so einladen, kommt doch an die Seminar und lasst euch mit einnehmen in das noch mehr. Ich bin überzeugt, es gibt noch mehr. Wirklich für uns alle. Und ich werde auch vereinzelt so eins von diesen Themen mal am Sonntagmorgen aufgreifen, wie heute. Und heute ist der zweite Teil, wir kommen zum zweiten Kapitel, zu Pfingsten und der Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und jetzt der Link zum Erntedank. Habt ihr gewusst, dass die Juden am Erntedank, also am Pfingsten, ihr Erntedankfest gefeiert haben? Und die haben dann ziemlich eine grosse Ernte bekommen an diesem Tag. Ja, sie haben das Erntedankfest gefeiert. Und das eine Erntedankfest war ziemlich außergewöhnlich. Und wir werden das jetzt zusammen mal lesen, die ersten 13 Verse. Da heißt's: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und, ich lese es glaube von da vorne, dann weiß ich, wenn ich muss schalten. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart reden, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin, die sind von überall hergekommen. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Aber andere sagten spottend, sie sind voll süßen Weins. Die Geschichte, kennen wir, denke ich, haben wir sicher schon gehört. Und das ist 50 Tage nach dem Passafest, hat man das Pfingstfest gefeiert. Und zu dem Pfingstfest sind Juden aus aller Welt auf Jerusalem gereist. Sie haben dem auch jüdisches Wochenfest gesagt. Das war eines von diesen 3 Festen, die diesem Vorgang waren, wo die jüdischen Männer haben müssen, die Zölle auf Jerusalem reisen, egal woher sie gekommen sind. Und das war eben das Dankfest für die Weizenernte. Und darum haben sie dort dann auch schon bereits die ersten Brot gebracht, die sie dann gemacht haben von dieser Getreideernte. Und jetzt war es so, an diesem Fest, an jeder Pfingsten, haben sich die Juden auch an den ersten Bund erinnert, den Gott mit ihrem Volk gemacht hat am Berg Sinai. Also wo sie die 10 Gebote bekommen haben und Gott gesagt hat, so, ab jetzt sind ihr mein Volk. Sie haben sich daran erinnert. Und hier am Berg Sinai war es ja so, dass Gott seinem Volk seine Gegenwart gezeigt hat durch Donner und Blitz und den Berg, der da geraucht hat und hat noch Feuer gehabt. Und er hat ja dort hat Gott geredet, ganz laut geredet. Und die Juden haben da, oh nein, das halte ich mir nicht aus. Sie haben die Stimme gehört. Und sie haben es wie nicht aushalten. Also das war ihre Geschichte. Das haben sie gewusst, das hat ihr Volk erlebt. Und dort mal am Berg Sinai war für die Juden ganz klar, Gott ist zu uns herabgekommen. Er ist da. Und immer ab Pfingsten ist der Abschnitt vorgelesen worden aus dem zweiten Buch Mose. Also man hat sich an diese Begebenheit ganz fest erinnert. Und jetzt blenden wir zurück in das Pfingsten, das wir jetzt gelesen haben. 120 Männer und Frauen sind in einem Saal versammelt gewesen. Die haben gebetet und gewartet. Auf was haben sie gewartet? Sie haben auf das Kommen vom Heiligen Geist gewartet, weil Jesus ihnen das ja angekündigt hat. Sie haben nicht gewusst, wann er kommt, nicht wie er kommt. Einfach Jesus hat gesagt, nach diesen wenigen Tagen würde es passieren. Also er hat gewusst, so mega lang kann es nicht gehen, aber wann genau, wissen sie nicht. Und dann ist es passiert. Wie wir da lesen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es ist schon interessant, der Heilige Geist hat ja keinen Körper. Den sieht man ja nicht, er ist unsichtbar. Aber er hat seine Gegenwart ganz deutlich offenbart. Nehmen wir an, die sind da. Wir sind übrigens, das sind 120 Stühle da drin. Also das können wir uns vorstellen, wenn alle Stühle besetzt wären, über so viele Leute sind es dort gewesen, in dem Saal, und es war still gewesen, vielleicht auch ein bisschen Gespräch, und plötzlich fängt es an, Brausen, wie da rein, Brausen und Wind, und ey, überlegt mal, was hätte passieren? Also das ist für die mega außergewöhnlich gewesen, die haben gedacht, hallo, ich meine, wir kennen es vielleicht, dass es Durchzug hat, von außen innen, aber die haben keinen Durchzug gehabt. Und das war laut gewesen, und es hat das ganze Haus erfüllt, auch mit dem Rauschen. Es war ja dann so laut, die sind von weit herum, sind die Leute gekommen, schauen, was ist da passiert, was ist da los. Und die sind mit drin gewesen. Und dann sind wie so Feuerzüngli. Stell dir mal Feuerzüngli vor, keine Ahnung, wie die ausgesehen haben. Aber sind da so runtergekommen und auf jeden einzelnen von diesen 120 Jüngern haben sich die gesetzt. Und der Heilige Geist hat den Raum erfüllt und die Menschen, die drin waren. Die Jünger sind dann getauft worden mit dem Heiligen Geist. So wie Jesus gesagt hat, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und da haben sie als Jude gewusst, was da passiert. Das hat sie gerade erinnert an Berg Sinai. An die Geschichte von den Vorfahren, wo sie die 10 Gebote bekommen haben. Und für sie sind das die Zeichen der klare Beweis gewesen, wie da Gott gegenwärtig war auf dem Berg Sinai. So ist er jetzt gegenwärtig. Beim ersten Mal hat er es ja gezeigt am Sinai, seine Gegenwart mit Rauschen, mit Feuer und auch mit Reden. Und genau das ist auch passiert. Rauschen, Flämmli und das besondere Reden. Und die Juden, denen ist es nicht ums Zeichen gegangen. Die haben nicht gedacht, oh genial, die Zeichen, die kennen wir doch von früher. Sondern ihnen ist um die Botschaft hinter den Zeichen gegangen, was die Botschaft vermittelt worden ist. Nämlich, Gott hat ja mit seinem Volk dort mal einen neuen Bund geschlossen und sie haben gecheckt und jetzt schließt Gott mit uns auch einen neuen Bund. Wir als sein neues Volk. Und Gott ist jetzt da. Im Alten Testament war Gott bei den Menschen gewesen. Dann durch Jesus war Gott mit den Menschen gewesen, nebenzu, mit den Jüngern. Und jetzt durch den Heiligen Geist ist er in uns. Gott bei uns, Gott mit uns und jetzt Pfingsten Gott in uns. Und wo die Apostel die Zeichen erlebt haben, das gewaltige Rauschen und die Feuerflammen, sind sie überwältigt gewesen. Es sind ihnen total eingefahren, weil ihnen bewusst war, hey, Gott ist bei uns. Obwohl sie gewusst haben, der Heilige Geist wird kommen, ich denke, die haben gedacht, wow, Gott ist zu uns gekommen. Jesus hat sein Versprechen wahrgemacht, wir sind nicht mehr allein. Gott selber hat sie jetzt erfüllt und das ist für sie lebensverändernd gewesen. Es hat aus ängstlichen Jüngern mutige Züge gemacht. Mutige Züge. Und Pfingsten hat die Welt verändert. Können wir mal die Kirchengeschichte ein bisschen anschauen und studieren, was die Christen, also durch Jesus, durch den Heiligen Geist alles gemacht haben. Pfingsten hat die Welt verändert. Es ist Weihnacht vom Heiligen Geist, kann man sagen. Er ist ausgegossen worden in die Welt und lebt in den Gläubigen, erfüllt sie. Das ist ein unvorstellbar grosses Geschenk, das Gott den Menschen, den gläubigen Menschen macht, den Heiligen Geist. Die Frage ist, wie gehen wir Christen mit dem Geschenk um? Es gibt Christen, die verehren den Heiligen Geist fast ein bisschen. Oder? Sagen, ja, wie ein Star. Heilige Geistfieber bricht aus. Und das kann dann auch ein bisschen vielleicht befremdend wirken, gerade Außenstehende oder auch zu kuriosen Auswüchsen führen. Ja. Aber es gibt auf der anderen Seite andere, die dann fast von dieser Seite vom Ross runterfallen, die sich dann distanzieren von dem Thema. Es ist ihnen suspekt. Und obwohl man so schon viel gibt, um bibeltreu zu sein, tut man ganz, ganz grundlegende Bibelstellen einfach auf die Seite schieben und übergehen. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich in einem Umfeld bewegt. Das war mir da nicht so bewusst, aber es war ein Umfeld, das sehr Vorsicht gelehrt hat im Umgang mit dem Heiligen Geist. Und dort, wenn jemand in der Predigt ein paar Mal das Wort Heiligen Geist gebraucht hat, ist man schon ein bisschen kritisch geworden, ist ein bisschen hinterher gelehnt und hat das schon ein bisschen so gemacht. Und ich habe das wirklich aufgesogen. Ich dachte, das ist normal. Aber natürlich, es gibt auch die andere Seite, wo schwärmerisch ist, wo mehr drin liegt als die Bibel. Und das kommt sicher auch vor in dieser Serie. Aber zuerst einmal, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist ein Fakt, ist Gott. Und weil der Heilige Geist Gott ist, müssen wir sicher keine Angst und Zurückhaltung haben im Umgang mit diesem Thema. Wir können offen und freudig daran gehen. Wir haben es mit Gott zu tun. Der ist für uns. Der ist uns geschenkt. Der meint es gut. Und mal wirklich, vielleicht auch Fehlprägung probieren, mal abzulegen. Oder eine falsche Ängstlichkeit. Also nein, es gibt gar keine falsche. Es sind alle Ängstlichkeiten falsch gegenüber dem Heiligen Geist. Weil es braucht es nicht. Er ist die dritte Person von der Gottheit. Und weil das so ist, dürfen wir ihn auch nicht isoliert betrachten. Weil der Heilige Geist wirkt nie unabhängig, sondern immer in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn. Das Wirken vom Heiligen Geist ist immer eingebunden in die Dreieinigkeit von Gott. Und darum ist auch die Aussage falsch, wenn die mal jemand machen würde, ja, für mich ist der Heilige Geist bedeutungsvoller als der Vater. Oder ich habe eine nähere Beziehung zu ihm als zu Jesus. Das wäre irgendwie schon ein bisschen komisch. Da könnte ich gerade so gut sagen, ja, also mein linker Daumen ist mir schon irgendwie näher als der rechte. Weil ich bin Linkshändler, also ich bin Rechtshändler. Aber. Also merke, das wäre echt schräg. Das machen wir nicht. Es gehört alles zusammen. Die drei göttlichen Personen gehören zusammen. Und keiner von denen tut etwas unabhängig vom anderen. Und wichtig ist auch, obwohl der Heilige Geist keinen Körper hat, ist er kein Es. Er ist nicht eine diffuse Macht, sondern er ist eine Person. Und das sehen wir ja auch an diversen Stellen in der Apostelgeschichte. Das heisst zum Beispiel im Apostelgeschichte 8, Vers 29, dass er geredet hat, der Heilige Geist hat geredet. Oder Apostelgeschichte 13, 4, er hat Missionare ausgesendet. Oder Apostelgeschichte 16, 6, er hat Paulus gehindert, eine spezielle Reiseroute zu nehmen. Das ist das Kennzeichen einer Person. Reden, hindern, senden. Und dann ist es so, dass der Heilige Geist souverän ist. Er lässt sich nicht an bestimmte Techniken binden, oder Zeitpunkte, wo genau er muss jetzt das und das machen, weil wir machen es jetzt ja so. Er weht, wie und wo er will. Wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Und es ist ein bisschen problematisch, wenn jemand eine Erfahrung macht mit dem Geist Gottes und dann die Erfahrung zu einer Lehre erhebt, die verbindlich ist. Das gibt es. Ich hatte vor Jahren eine Kollegin, die an einer Jüngerschaftsschule teilgenommen hat, ein paar Monate, und dann ist sie zurückgekommen. Und hat gesagt, hey, ich habe gelernt, das ist mega cool. Wir dürfen die Geistesgaben im Glauben in Anspruch nehmen, dann können wir es im Fall über. Ich dachte, ja, so. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Der Paulus sagt den Korinther, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt die Gaben jedem besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist teilt so aus, wie er will, nicht wie der Mensch will. Und manchmal gibt es sicher, dass der Heilige Geist das Gebet hört und das so gibt. Wir bitten, aber er will es. Er ist souverän. Und darum hat die Lehre überhaupt nicht gestimmt, die die Frau da mitgebracht hat. Vielleicht hat das einer erlebt und hat es dann zu einer Lehre gemacht. Und das ist der dritte Punkt auch, über den Heiligen Geist. Ich merke, ich tue jetzt mal ein Basics übergeben, den Heiligen Geist. Ich schaue alles ernst rein. Es ist kein ernstes Thema. Es ist ein schönes Thema und es kommt dann auch wieder ein anderes Thema nachher. Aber und das Dritte ist, dass er wirkt nie im Widerspruch zur Bibel. Ist klar, wissen Sie warum? Weil er die Bibel ja inspiriert hat. Er würde nicht sich selber widersprechen. Das ist ein göttlicher Grundsatz. Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist befassen und besonders auch mit der Apostelgeschichte, dann muss es klar sein, dass die Apostelgeschichte das ist kein Lehrbuch ist. Also die Briefe sind Lehrbriefe. Da wird der Gemeinde gesagt, so müssen wir es machen. Und die Apostelgeschichte, was ist es dann? Es ist ein Geschichtsbuch. Da wird geschrieben, was ist passiert. Da werden uns die grossen Taten von Gott vorgestellt und auch Gott in seinem Wesen und seinen Möglichkeiten. Und selbstverständlich kann man auch ganz, ganz viel daraus lernen und Mut fassen. Aber es ist kein Lehrbuch. Vielleicht hat es einzelne Lehrpassagen drin, aber es ist grundsätzlich ein Lehrbuch. Und es hat schon zu vielen Missverständnissen geführt, wenn man jetzt da offensichtlich das Lehrbuch, sagen wir mal, missbraucht. Und dann einfach eins, zwei sagt, ja, oh, da haben sie es so gemacht, das müssen wir jetzt auch so machen. Oder am Anfang haben die Jünger alles geteilt. Sie haben ihre Höfe verkauft und das Land und haben das Geld zusammen. Ja, wenn wir das als Lehrbuch nehmen, müssen wir jetzt das als Lehr erheben. Ja, jetzt müssen wir anfangen, unsere Häuser verkaufen und alles zusammenlegen und so. Das ist ein Geschichtsbericht. Und man kann jetzt davon überlegen, ja, was wollen wir von dem lernen? Vielleicht, dass wir für den Einzelnen schauen und so. Aber es ist kein Auftrag, jetzt, dass wir es genau gleich mitmachen. Das heisst also, wir müssen immer den gesamten Zusammenhang von der Bibel anschauen. Und schauen, was sagt die Bibel, die lehrhaften Texte vom Neuen Testament zu diesen Themen. Und dann muss man es ins Ganze einbinden. Wenn man eine Bibelstelle irgendwo rausreißt oder isoliert, dann kann es zu falschen Lehren führen. Jetzt vielleicht haben wir ja auch schon von Sättigen oder anderen negativen Erfahrungen gehört mit dem Heiligen Geist. Und man denkt vielleicht, ja, ich glaube, ich lasse lieber die Finger davon. Kann man vom Heiligen Geist die Finger lassen? Geht das? Wenn ich das tue, dann lohne ich auch die Finger von Jesus, weil der Heilige Geist ist der Geist von Jesus. Also dann lohne ich ganz entscheidende Punkte von meinem Glaubensleben, lohne ich dann die Finger lag quasi. Wir sehen ja am Pfingsten, wie der Heilige Geist eingeschlagen hat. Der hat ja alles völlig verändert. Ich habe mir vorgestellt, ein Christ, der die Finger vom Heiligen Geist lässt, ist wie ein Ritter ohne Ross. Das ist, weil ich da in den Stiefeln und im Käppli und im Hütli unterwegs und rennt übers Feld. Und denkst du, dem fehlt irgendetwas, oder? Dem fehlt das Ross. Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn man es über den Glauben nimmt. Jetzt kann es auch sein, vielleicht bedenken wir auch, wenn es um den Heiligen Geist, haben wir Bedenken, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und eben, je nach Prägung, verstehe ich das auch ein bisschen. Aber ich denke, wir machen auch ein bisschen dann, was ich schaffe. Aber wenn wir jetzt auch Bedenken haben und gleichzeitig vielleicht auch merken, ja eigentlich, ist mein Leben doch relativ kraftlos, saftlos. Und es gibt auch viele Christen, und das geht mir manchmal auch so, immer wieder, dass man wirklich müde wird. Vielleicht auch desillusioniert. Und die Freude fehlt am Glauben, der Mut, fürchten zu gehen, bis zu bewegen. Und jetzt ist ja die Frage, ja, sollen wir uns nicht gleich mal auf das Thema noch neu einladen? Weil die Bibel sagt, es muss nicht so bleiben. Wir sehen das ab Pfingsten, was dann das bewirkt hat, wo Jesus seinen Geist auf die Jünger aber geschickt hat. Dort sind sie befähigt worden zum Dienst. Und es hat eine eindrückliche Dynamik gegeben, eine Stosskraft, die extrem viel dann ausgelöst hat, wie so ein Domino, wo dann ganz viele Menschen gewonnen worden sind. Und jetzt haben wir mal den Link machen ins Heute. Wie ist das heute? Sollen wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Können wir das überhaupt? Oder vielleicht eine andere Frage, brauchen wir ein neues Pfingsterlebnis? Vielleicht ist es darum so trocken in der Schweiz, wir brauchen ein neues Pfingsten. Nein, also das brauchen wir nicht. Warum? Wir brauchen auch keine neue Weihnachten und keine neue Karfreitag. Das ist passiert, der Heilige Geist ist ausgegossen, das brauchen wir nicht wiederholen. Aber Epheser 5, Vers 18 sagt uns, und das ist jetzt entscheidend, es heisst dort, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist ein Auftrag. Ein Auftrag. Der Paulus sagt, dass der gläubige Leute von Ephesus werdet voller Geist. Und das ist also nicht so, dass man es einfach einmal hat und dann haben wir es. In der Apostelgeschichte sehen wir, die sind ja am Anfang, die sind ja ab in die Feuerwehr, oder? Die sind erfüllt gewesen. Und ein paar Kapitel, im vierten Kapitel, glaube ich, heisst, sie sind wieder neu erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Auch dort ist es immer wieder mal passiert. Also das ist wie ein Segelschiff, wo immer wieder neuer Wind braucht in die Segel rein. Dann bläst der Wind und es geht in den Fürschi und dann wird es wieder ein bisschen abgeflaut und dann braucht es wieder mal ein bisschen Wind, muss das Segel ein bisschen ausrichten vielleicht, den Wind, und dann geht es wieder. Und so ist es auch bei uns. Auch im Glauben. Es gibt Zeiten, wo man merkt, ja, da bläst Jesus oder der Heilige Geist ist in meinem Leben aktiv, und dann Zeiten, wo es weniger ist. Und ich denke, das ist auch okay. Es ist mehr dann das Problem, wenn man die Kraft von Gott eigentlich kaum mehr merkt. Dann ist es eigentlich nicht gut. Und darum sollten wir uns eine wichtige Frage stellen. Und ich habe also beim Vorbereiten gedacht, eigentlich, das müsste eigentlich unsere Hauptfrage sein, wenn man das anschaut. Nämlich, was können wir machen, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Meine, wenn das so derart einen Impact gibt und eine Auswirkung gibt und einen Schub, wie können wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Zuallererst einmal muss der Heilige Geist überhaupt mal in unser Leben kommen. Und dazu muss mir bewusst sein, dass meine Schuld mich von Jesus trennt. Dass ich nicht Gemeinschaft haben mit ihm und dass ich eigentlich geistlich gesehen vor ihm gar nicht existiere. Und dass er für mich und für alle Menschen gestorben ist. Und jeder, der Jesus um Vergebung bittet und ihn einladet in sein Leben, der kommt Vergebung über. Und Jesus kommt durch seinen Geist in das Leben hinein. Er kommt durch seinen Geist. Und in dem Moment, wo Jesus durch seinen Geist in das Leben hineinkommt, dann passiert Geistestaufe. Also alle, die Jesus aufgenommen haben, sind geistestauft. Wir müssen gar nicht mehr rätseln, ist es jetzt passiert oder nicht, ob es gespürt haben oder nicht. Es ist passiert, weil es die Bibel sagt. Im 1. Korinther 12 wird das dort gesagt. Also das heisst, man startet geisterfüllt ins Glaubensleben. Das ist schon mal mega toll. Nicht irgendwie so ein bisschen, sondern voll. Aber jetzt ist ja die Frage, wie werden wir neu erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und da finde ich jetzt wichtig, es gibt nicht den entscheidenden Faktor oder so einen Keimschlüssel, das musst du machen und dann passiert es. Wäre noch toll, wenn es das gäbe. Und es wird immer wieder mal nur etwas rausgestrichen und betont. Die einen betonen vielleicht so ein bisschen die Sache, die Hingabe. Du musst dich einfach ganz hingeben, dann passiert es. Oder andere betonen nur den Zerbruch und Buße, dann passiert es. Oder wieder andere sagen eben, im Glauben annehmen. Oder es muss eine besonders gesalbte Person muss die Hände auflegen und dann geht es ab. Ich bin überzeugt, dass wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht machen können. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Wir können es nicht machen. Wir können uns aber entweder dann ausstrecken, verbieten, oder wir können es sogar hindern, dass es passiert. Das gibt es auch. Und ich möchte da den Flug noch mal ein bisschen runterlassen. Beim Hindern und dann ausstrecken. Zuerst einmal, wie verhindere ich es, dass der Heilige Geist mich erfüllen kann? Und zwar ist das unter anderem dann, wenn ich wie Gott keinen Raum gebe. Dass er mein Leben führen kann und ich eigentlich mein Leben wie selber kontrollieren will. Zum Beispiel das Jobangebot. Und ich denke, hey, das will ich jetzt einfach. Vielleicht bete ich sogar noch darum, aber eigentlich weiß ich genau schon, ich will es. Es ist gar kein Raum mehr, dass Gott mich reinreden könnte. Oder im Alltag, dass ich meine Antennen wie gar nicht ausfahre. Ich tue einfach ein Roboter, meine Sachen abspulen und bin gar nicht ansprechbar. Wenn man eine Fernbedienung hat, Gott kann mich nicht mehr brauchen, dann hat es funktioniert nicht mehr. Also das ist sicher ein Punkt. Jesus war in jeder Sekunde voll Heiligen Geistes und hat Vollmacht gehabt, weil er immer in der Verbindung, in der Abhängigkeit zu seinem Vater gelebt hat. In jedem Moment ist er abhängig von seinem Vater und er hat nichts aus eigenem Willen getan. Der fähigste, der weiseste Person, die jemals gehört hat, nichts aus eigenem Willen getan. Das ist ja die Schwäche schlechthin heute. Heute ist doch Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, das sind grosse Werte. Und bei Jesus ist es genau umgekehrt im Glauben. Und weiter verhindere ich sein Wirken, wenn ich mich auf das begrenze, was nur mit meinem Verstand erklärbar und machbar ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dem Punkt bin ich besonders stark. Einfach so ein bisschen das, was man sich vorstellen kann. Wie oft bin ich mir selber im Weg? Und der Paulus hat ja geschrieben an Kolosser, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Trachtet nach dem, was im Himmel ist, nach dem himmlischen Gesetz, nach der geistlichen Richtlinie und nicht was auf der irdischen Ebene. Und unser Hirn ist übrigens auch auf der irdischen Ebene, dass ihr es wisst. Genau. Und das Dritte, der Heilige Geist kann mich nicht erfüllen, wenn ich ihn betrübe. betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, Epheser 4, Vers 30. Wir können den Heiligen Geist betrüben, wenn wir sündigen, wenn wir etwas machen, was ihm genau, also was er sagt, sollen wir nicht tun. Und dabei, glaube ich, sind oftmals nicht so die grossen Sünden unsere Probleme, meinte ich, die sind uns recht bewusst. Aber ich glaube, dass wir manchmal auch gewisse Sünden wie so ein Kavaliersdelikt daraus machen. Denken, ja, klar, also, so ein Wutausbruch ist ja nicht so praktisch, aber ja, schließlich hat ja so blöd da, da muss es halt mal raus. Oder irgendwie einfach so eine Lieblosigkeit. Das ist eine Sünde, die der Heilige Geist betrübt. Und wie oft tun wir es selber entschuldigen mit solchen Sachen? Wir wissen, ja, es war nicht so gut, aber ja, wegen dem jetzt sagen, es tut mir leid, das ist ja auch übertrieben, oder? Das betrübt der Heilige Geist. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann müssen wir unser Leben ausräumen und Platz schaffen für Gott. Weil der Heilige Geist ist ein heiliger Gott und er will alles, was in der Heiligkeit entgegensteht, will er ausräumen und dass wir uns von dem trennen. Dass er durchbrechen kann und noch mehr Raum hinein. Also die drei Punkte, können wir sicher mal darüber nachdenken. Wie sieht es dort bei uns aus? Was können wir fördern? Und so kommen wir auch zum anderen Punkt noch, wie können wir es noch aktiver fördern, dass es erfüllt sein. Epheser 5, 18, und das sind jetzt alles ein bisschen Bruchstücke, die ich euch sagen kann. Ich habe keine Antwort. Wir hatten ja einen Mitarbeiterkongress gehabt, von der FG Schweiz und dort ist auch drei Tage gegangen, Leben in der Kraft, geistliches Leben. Und ich habe gefunden, nach drei Tagen habe ich immer noch keine Antwort gehabt. Und ich kann heute auch keine geben. Aber es geht wieder darum, um ein bisschen probieren, das eine oder das andere auszustreuen. Und vielleicht geht irgendetwas auf offenes Herz, das ihr nehmen könnt und sagen, oh, da wollte ich weitergehen. Und da wäre Epheser 5, Vers 18. Da heisst es, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also wenn wir Psalmen, Loblieder und von Gottes Geist inspirierte Lieder singen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir darüber reden, dann fördert das, dass wir erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Und ich glaube, entscheidend ist da auch das Wort mit euren Herzen. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Speziallieder singt und durch die ja da passiert, oder? Sondern es geht darum, dass das Herz wie von Gottes Wahrheit durchflutet wird, weil man uns intensiv mit diesen Wahrheiten beschäftigt. Und so kann eine Veränderung passieren, vielleicht sogar die Emotionen, die auch ein Stück weit drin sind. Und wir werden so auch bereit, unser Denken, unser Reden und Handeln einfach mehr auf Gott auszurichten. Das ist wie Hilfe. Ich meine, wir sagen jetzt durchflutet mit Gottes Wahrheit. Wie oft, wie viel werden wir durchflutet mit, ich sage es jetzt mal salopp, mit weltlichen Wahrheiten in unserem Alltag. Das ist einfach so. Dort liest es Zeitung da, hörst du ein bisschen da, Zeug und Sachen. Und das ist ja auch nicht, das ist einfach so. Das ist jetzt nicht irgendein schlecht oder so. Das ist einfach so, wir leben in dieser Welt. Und darum braucht es manchmal auch wieder wirklich ganz ein Vollbad in dem, was von Gott herkommt. Und jetzt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, was passiert dann genau? Kommen wir dann mehr Geist über in dem Moment? Vielleicht vorher ist es bis da gekommen, so innerlich, und jetzt ist es bis da. Also wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde, komme ich dann mehr Geist über? Nein, der Geist kommt mehr von mir über. Das ist der Punkt. Es geht gerade in die andere Richtung. Und um das geht es. Der Heilige Geist muss mehr von mir überkommen. Also erfüllt mit dem Heiligen Geist wird man auch nicht, indem man ständig vom Heiligen Geist redet. Darum rede ich eigentlich so unter dem Jahr nicht jetzt wahnsinnig viel vom Heiligen Geist. Das ist gar nicht unbedingt nötig. Oder er will auch nicht angebetet werden, damit er uns erfüllt. Das will er auch nicht. Was will er dann? Jesus sagt das in Johannes 16, Vers 14. Über den Heiligen Geist sagt er, er wird mich verherrlichen. Und ich glaube, das ist das Herzensanliegen vom Heiligen Geist. Also wenn er dem Heiligen Geist eine Freude machen, dass er ich weiß nicht, ob der juchzt. Mal, ich habe Zephania 3,17, dort steht, glaube, dass Gott auch juchzt. Und dann müsst ihr Jesus verherrlichen. Dann hat der Heilige Geist dann so, ja, genau, und dann füllt er uns an. Das ist sein Ziel. Nicht er will im Scheinwerferlicht stehen, wir schon gar nicht, Jesus. Was passiert dann, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Was sind die Auswirkungen? die Apostelgeschichte, also das Pfingstereignis, zeigt uns mal so zwei Sachen dieser Geschichte, die wir jetzt angeschaut haben. Das Erste, die Jünger werden sprachfähig. Das ist offensichtlich. Und das Zweite, sie können nicht schweigen. Zu reden von dem, was sie gehört haben. Also sie werden sprachfähig, sogar die Männer, man stellt sich das vor, ihr Schlecht, und sie können nicht schweigen von dem, was sie gehört haben. Und das heisst, ich glaube, das ist der Fokus an dieser Bibelstelle, dass Gott befähigt durch seinen Geist ganz normale Menschen wie du und ich, dass sie können Sachen machen und reden, die über ihre natürliche Fähigkeit hinausgehen. Das glaube ich, dass das ganz entscheidend ist. Sie werden mit Kraft erfüllt, wie Jesus ihnen es versprochen hat, damit sie Botschaft für Jesus weitergeben können. Sie werden befähigt, nicht Zeichen im Vordergrund, sondern Befähigung und auch die Ernte. Die Ernte, Menschen zu Jesus zu führen. Um das geht es eigentlich. Der Heilige Geist zeigt sich da und auch der restlichen Apostelgeschichte als Geist der Evangelisation. Das ist sein Hauptanliegen dieser Welt. Das ist das, was er vorantreiben will. Und so tut er die Jünger sprachfähig machen, tut sie ausrüsten mit Mut. Das sehen wir da in der Apostelgeschichte. Und vor allem auch ganz entscheidend ist, dass der Jünger bewusst wird, und das uns auch so bewusst sein, nämlich die Gegenwart von Gott. Die Gegenwart Gottes, das macht, das ist so entscheidend. Das hilft uns auch, einfach das Ganze in der richtigen Relation zu sehen. Das hilft uns auch, können zu reden und mutig zu sein. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, ohne dass wir uns bemühen, um Menschen zu kämpfen und zu ringen, die ich noch nicht kenne. Ich glaube, das kann man nicht trennen voneinander. Und es ist noch interessant, manchmal hat man vielleicht auch den Eindruck, ja, man probiert sich ein Umfeld zu schaffen, wo es einem gut geht, und dann hat man Platz, um etwas zu bewegen. Aber in der Apostelgeschichte gibt es etwa, dass die Jünger in einer Leiterfahrung erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Gerade nach einer Misshandlung zum Beispiel. Ja, und ich möchte uns, an mir, Mut machen, dass wir uns ausstrecken nach der erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wie es ja der Auftrag ist, wo Epheser 5, 18 uns sagt. Ich glaube, es ist noch mehr möglich, als wir es jetzt erlebt haben. Und strecken wir uns dann auch aus. Das Spurgeon hat einmal gesagt, ein paar Männer können das Ross an einen Bach aber zwingen, aber trinken muss es selber. Oder? Und das ist wie der Gedanke, wir müssen wie selber wollen. Wir müssen selber uns ausstrecken und Gott bitten. Und zwar nicht in erster Linie für uns selber, sondern für Jesus, für sein Reich und für die Menschen, die aus Liebe zu den Menschen um uns herum. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, in uns wohnen lässt. Und Herr Jesus, wir bitten dich fest, dass wir noch tiefer vordringen können in diesen Möglichkeiten, die du uns eigentlich schon gegeben hast. Du weißt auch unser Umfeld, du weißt, wie es uns geht, was uns vielleicht auch hindert von der Prägung her oder auch von der aktuellen Situation. Wir bitten dich einfach, dass du uns führst und ziehst. Und ich bitte das wieder von uns, dass wir wirklich einen Schritt machen im Glauben. Du wirst uns bitte Erkenntnis schenken, wo wir es nötig haben. Und vor allem auch deine Gegenwart. Für die Jünger war das ganz entscheidend gewesen, ab Pfingsten. Und Herr, du siehst, wie es manchmal so schwer ist für uns, die Gegenwart zu fassen irgendwo. Wir können sie nur lesen, wir können dich nicht sehen und oft auch wir nicht spüren in dem Sinn. Aber bitte hilf doch, dass wir da mehr erfasst werden können, dass du da bist. Auch gerade jetzt bist du da. Und wir wollen das bitte von dir zu deines Namens ehren. Danke vielmals. Amen.